Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, den Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wielander und ich besprechen in dieser Ausgabe die neue Apple TV Plus Doku John Lennon, Murder Without Trial. Ja, Arne, ich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es gar nicht zum Prozess gekommen ist. Der ist ja deshalb abgeblasen worden, weil Chapman, und darüber wird ja auch viel gestritten, sich für schuldig erklärt hat. Und damit, glaube ich, auch eine bestimmte Art von Psychiatrieaufenthalt versucht hat zu verhindern, oder?
Mark David Chapman, der sich zweifellos für vollkommen gesund hielt, einerseits. Andererseits deutet vieles in seinem Verhalten auf einen fortgeschrittenen Wahnsinn. Und mindestens, man hat damals sehr bald gesagt, es handelt sich um eine schizophrene, narzisstische Störung. In dem Taxi, das ihn befördert hat zum Dakota Building an jenem Abend des 8. Dezember, hat er dem Taxifahrer gesagt, er sei Produzent, habe die Rolling Stones produziert und eben die Beatles wieder zusammengebracht. Er komme aus dem Studio, wo die Beatles zusammen eine Platte aufgenommen haben. Zu dem Taxifahrer sagte er zum Abschied, nachdem er durchs Fenster bezahlt hatte, Mark David Chapman, you will remember my name. Und das war kurz bevor, also er wartete dann vor dem Dakota-Gebäude auf Lennon, der mit Yoko Ono in der Limousine aus dem Studio kam. Und um etwas zu dem Inhalt zu sagen, dieser Abend wird in der ersten Episode rekonstruiert, also der Tag, an dem Lennon mit Jack Douglas im Studio war und weitere Songs vorbereitet, dann schon für das nächste, ja sogar übernächste Album, das er vorhatte. Und dann, es kommt zu Wort der Portier vor dem Dakota, es kommt zu Wort der Concierge in dem Gebäude, in das Lennon dann hineinwankte und erlegte sogar noch seine Brille auf den Tresen. Es kommt dann zu Wort die Polizisten, die zum Tatort gefahren sind, und der Polizeidetektiv, der schließlich den Fall bearbeitet hat. Dann die Krankenschwestern, nachdem Lennon ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich glaube, keine Ärztin, bin ich sicher.
Noch eine Psychiaterin wird einmal gezeigt. Aber lustigerweise sowieso viele behandelnde Leute, die sind alle so alt und leben alle noch. Diese Dr. Goldstein, ich habe mich immer gefragt, das ist ja so ein Zufall. Ne? Fast wirkt es so, als würden die alle deshalb noch leben, damit sie die Geschichte von Lennon jetzt endlich erzählen können. Ne?
Live to tell, wie bei Madonna.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. Und Lennon selber, es werden ja auch sehr, sehr gute Audiosprengsel gezeigt. Unter anderem auch aus seinem allerletzten Interview, das er am Tag seines Todes geführt hat, da am 8. Dezember 1980. Und da hat es mich ein bisschen gewundert, John Lennon hat ja so 10 Jahre nach Imagine oder 9 Jahre nach Imagine in seinem allerletzten Interview nochmal Songzeilen zitiert. Also dieses Lied hat ihn anscheinend diese ganzen 9 Jahre nicht mehr losgelassen. Du bist ja Lennon-Experte. Du weißt ja, was er musikalisch geschafft hat in den 70ern und was er vor allen Dingen nicht mehr geschafft hat.
Ja, er hat nicht gar so viele wichtige Songs aufgenommen und die er in den 70er, frühen 70er Jahren aufgenommen hat, die waren schon vorhanden seit den späten 60ern. Mind Games zum Beispiel. Eine Platte, die insgesamt nicht sehr bedeutend ist, aber es ist eben Mind Games drauf. Das hatte er aber schon während der Beatles-Zeit. Dann hat er allerdings die großartige Platte Plastic Ono Band aufgenommen 1970 und 1971 dann Imagine, eine etwas gemischte Platte, aber eben mit dem Titelsong. Und dann noch Walls and Bridges 1974, Mind Games 73, Walls and Bridges 74, gilt als sehr gute Platte. Und dann noch eine Sammlung seiner Singles, seiner Soloarbeiten, Shaved Fish. Übrigens die Platte, die ich früher immer am liebsten gehört habe, als ich ein Knabe war.
Kommen wir mal zu den Leuten, die vorgestellt werden und sich äußern. Den Erzähler übrigens nicht weiter auffällig macht, Donald, sage ich schon, Kiefer Sutherland. Solider Job, relativ dezent, spielt sich als Jack Bauer doch nicht in den Vordergrund. Man hört Yoko Ono einmal im Ende. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Archivmaterial gewesen ist oder ob sie sich hat interviewen lassen für die Dokumentation. Damit wird auch nicht geworben. John Lennon jedenfalls nicht. Da sieht man auch nur ältere Archivinterviews. Das ist ein bisschen schade, vielleicht aber auch verständlich. Aber man sieht im Grunde genommen eigentlich so ziemlich fast jeden, der noch zur Verfügung gestanden hätte. So ein paar Sachen, also dieser Concierge, ne, der heißt Jay, das habe ich den Nachnamen nicht. Das ist so, wenn man diese älteren Herren jetzt sieht in der Bar, wenn sie ihren Whisky trinken oder wenn ihnen die Tränen kommen. Mich hat das ein bisschen erinnert an den Richard Farnsworth aus A Straight Story. Weißt du, wenn man so sieht, wie die Kaumuskeln sich unter dem Walrossbart bewegen und das Gesicht so anfängt zu malen, wie so eine Schiefermühle. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen auch, was Jack Douglas gesagt hat, der Produzent, der natürlich so wie andere auch sich gefragt hat, ich habe diesen Typen so oft vor dem Gebäude gesehen. Mark David Chapman. Warum habe ich ihn denn nicht einmal gestoppt? Ne? Dieses, hätte ich doch bloß das gemacht, dann wäre das nicht passiert. Diese Gedanken finde ich sehr, sehr bewegend. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass jemand diesen Jack Douglas und seine Frau vor dem Krankenhaus damals gefilmt hatte, weil sie unbedingt ja rein wollten zu John Lennon, als sie noch nicht wussten, dass er tot ist. Oder die wollten Yoko trösten. Wer hat die denn da gefilmt? Also es ist ja erstaunlich, was man da an Filmmaterial
zusammen hat. Ja, aber man weiß natürlich, dass in New York City alles sehr, sehr schnell geht. Polizeifunk wird abgehört von Reportern, also und Paparazzi natürlich. Das ging also sehr schnell. Die sind dann mit mobilen Kameras dahin gefahren vor den Eingang. Da war ja dann schon ungefähr eine Stunde vergangen. Es wird auch eine Fernsehübertragung eines Baseballspiels gezeigt. Da haben die Moderatoren natürlich überlegt, ob sie es während der Sendung sagen sollen. Sie haben es dann gesagt. Und auch sensationalistisch angekündigt. Da kennen die Amerikaner natürlich nichts. Die sprechen also während einer Sportübertragung dann sofort die Sensation aus. Allerdings dauert ein Baseballspiel natürlich auch 4 Stunden ungefähr.
Ja, wenn man das Wort Drag googelt, dann kommen verschiedene Ergebnisse. Und wenn man das Wort, wenn man den Buchstaben I dahinter setzt, Drag I, dann wird das gleich automatisch ergänzt bei Google zu Drag Isn't It. Und das ist ja der Spruch, den Paul McCartney gebracht hat, als er mit dem Tode John Lennons konfrontiert wurde. Wurde viel darüber geredet, ob das taktlos gewesen sei, ob er nicht was anderes hätte sagen können, aber der Schock hat ja wahrscheinlich überwogen und man kann ja eigentlich nie was Richtiges sagen, oder?
Ja, das wurde in London aufgenommen vor einem Gebäude und da wirkte er gefasst, kann man nicht sagen, aber geschäftig. Wurde befragt, war umringt von Mikrofonen, von Kameras und zwar bleich, aber er wollte in das Gebäude und er war nicht in der Lage dazu, das einzuschätzen. Wahrscheinlich hat das er nicht geglaubt. Also wenn man ihn dort sieht, dann denkt man, der hat das nicht erfasst. Er glaubte nicht, dass Lennon in einem Krankenhaus in New York oder während des Transports gestorben ist.
Wie kann man denn eine Verbindung ziehen zwischen dem Fänger und Roggen und Holden Caulfield zu dem, was Mark David Chapman geglaubt hat, aus dieser Vorbildrolle machen zu müssen?
Ja, also das ist immer wieder beschrieben worden. Natürlich hat man nur die Aussagen eines wirren Mannes, der sich identifizierte mit Holden Caulfield und der selbst dieser Fänger sein wollte, wie sicherlich so viele junge Menschen. Und das hat er mit der Idolatrie für John Lennon verbunden. Also eine ganz seltsame Verbindung aus diesen Rettungsfantasien. Er hat dann auch gemeinnützige Arbeit gemacht. Er war für Kinder in Kinderlandverschickung zuständig, und zwar auf Hawaii. Und kam von Hawaii nach New York City. Und irgendwann muss er diesen Gedanken gefasst haben, sein größtes Idol umzubringen. Das ist natürlich leider ein Topos. Und er hat es getan.
Was hältst du denn von der Theorie, die in einer der späteren der 3 Episoden aufgebracht wird, dass es theoretisch hätte möglich sein können, dass Mark David Chapman, so wie der Attentäter Ronald Reagans, der ihn ja nicht umbringen konnte, auch den Fänger am Roggen gelesen hat, dass die möglicherweise hypnotisiert gewesen sein können? Ist das totaler Unfug oder wie schätzt du diese Theorie an?
Von dem Roman?
Nee, also das Auftragskiller, also es ist ja irgendwie, es gibt ja diese Akten über John Lennon, CIA oder Nixon haben ja irgendwie, nicht CIA, sondern FBI wahrscheinlich dann, ermittelt und es gibt ja die Theorie, dass sowohl dieser Hickley, der Attentäter Reagans, als auch Mark David Chapman hypnotisiert worden sein können, um die aus dem Weg zu räumen. Dieser Theorie wird großer Raum zugewiesen in dieser Dokumentation. Was hältst du davon?
Naja, das ist wie all die Verschwörungstheorien um den 11. September. Im Nachhinein lässt sich alles Mögliche konstruieren, dass der Hausmeister früher, 11. September, dass der Hausmeister früher beim FBI gearbeitet hat und dann dahin versetzt wurde und dergleichen. hier bei Chapman und Hinckley ist, glaube ich, der Regen-Attentäter, ist das ja dann vollkommen abstrus. Also es gab diese Untersuchung natürlich, Lennon stand unter Beobachtung, aber ja schon seit vielen Jahren, längst nicht mehr so intensiv wie 1972. Er war Privatier, da hatte sich 5 Jahre zurückgezogen. Es gab keine Aktionen mehr, es gab keine Konzerte mehr, es gab keine Platten mehr. Nixon war nicht mehr Präsident. Die Administration hatte gewechselt, es war ja am Ende der Amtszeit von Jimmy Carter. Jimmy Carter hatte bestimmt kein Interesse dran. Nun sind natürlich CIA und FBI arbeiten immer unabhängig und machen, was sie wollen. Die haben eine dicke Akten angelegt, da gibt es auch einen Dokumentarfilm, FBI, Lennon versus FBI oder so ähnlich. Den habe ich auch gesehen, da wird so allerlei ausgeplaudert, was das FBI unternommen hat. Aber das Allermeiste ist von großer Lächerlichkeit und hat Lennon letztlich gar nicht geschadet, hat es auch gar nicht gemerkt.
Ja, es ist ja so, dieser Film macht ja am Ende auch ein Plädoyer für stärkere Waffenkontrolle. Die Gun Control ist in den USA schon damals wie heute vielleicht ein noch größeres Thema, weil die Unsinnigkeit des Waffenbesitzes aufgezeigt wird. Es wird allerdings auch gesagt, dass man diesen Hinckley, den Attentäter Reagans, auch entlassen hat, nachdem er, ich weiß nicht, wie oft er da vor der Parole war, Mark David Chapman probiert es ja irgendwie auch jedes Jahr. Ich glaube, man hat ihn nach 35 Jahren entlassen, den Hinckley, und er lebt jetzt mit psychiatrischer Betreuung, oder wenn er noch lebt, bei seiner Mutter. Und da wird natürlich die Frage aufgeworfen, es wird zumindest suggeriert, warum das eigentlich bei Mark David Chapman nicht passiert. Mhm. Ich finde, die Frage, die darf man sich durchaus stellen.
Naja, also Ronald Reagan wurde nicht erschossen. Und Lennon starb. Und Yoko Ono hat auch mehrfach Briefe an die Verwaltung gerichtet, als jeweils entschieden werden sollte über eine vorzeitige Entlassung Chapmans. Und sie hat sich jedes Mal flammend dagegen ausgesprochen. Mhm. Gut. Was möglicherweise nicht unmittelbar die Entscheidung beeinflusst hat. Aber das war ja ein Mord.
Ja. Also ich kann für mich festhalten, da ich noch nicht so bewandert gewesen bin bezüglich der näheren Umstände seines Todes, dass ich die sehr aufschlussreich finde. Aber ich glaube, für dich als jemanden, der da noch tiefer in dem Thema drinsteckt, ist wahrscheinlich nicht sehr viel Neues erzählt worden. Also die Nachrichtensprengsel, mit denen halt geworben wurde in den Trailern, waren halt vor allem so Aussagen wie die letzten Worte John Lennons, die geheißen haben sollen, er hat auf mich geschossen. Oder halt irgendwie die Worte Mark David Chapmans, der zum Taxifahrer vor dem Dakota ausgestiegen ist, noch gesagt hat, sie werden sich an meinen Namen erinnern. Das sind so wahrscheinlich so diese Unique Selling Points dieser Dokumentation, aber für dich war wahrscheinlich nicht so viel dabei, oder?
Nein, also es ist auch vieles, was ich überhaupt nicht wissen möchte und was, denke ich, so genau nicht beschrieben werden muss. Also die letzten Momente wurden sogar von Yoko Ono geschildert, unmittelbar danach, und seitdem hat sich diese mythische Schilderung ergeben und diese ungeheure Dramatisierung. Ne? Er fuhr nach Hause, er war vorher glücklich, er hat die Songs aufgenommen. Jack Douglas befördert das auch mit seiner Erzählung, wie sich zum letzten Mal die Fahrstuhltür schloss und wie oft er das gesehen hatte. Und Lennon sagte, morgen früh um 9 Uhr wieder im Studio. So, das alles hat etwas Sensationalistisches. Es sind 3 Episoden, jeweils, ich glaube, 45 oder 50 Minuten lang. Und ich kann mich an den Morgen erinnern, da in Deutschland die Nachricht im Radio kam. Da saß ich im Auto und das Unfassbare daran. Und das alles so minutiös nun nachzuvollziehen, so dieses Schreckliche und aus jeder Perspektive zu hören, wer was an dem Abend gemacht hat. Und ein Taxifahrer hörte die Schüsse und sah die Szenerie und dachte, hier wird ein Film gedreht, aber es sind gar keine Kameras, keine Scheinwerfer da. Also es ist alles so, die Anmutung im Dezember 1980, New York City, das ist alles so NYPD Blue und so Polizei sehen, Polizeifilme. Ne? Und Das ist sicherlich nicht anders zu machen. Die ruhigen Aussagen der Zeugen und derjenigen, die an dem Fall beteiligt waren oder die in dem Krankenhaus waren, das ist natürlich alles bewegend. Mittlerweile durch mehr als 4 Jahrzehnte wahrscheinlich etwas abgemildert, aber du hast es gesagt, man sieht bei, ich glaube bei dem Portier, dann auch Tränen oder bei dem Concierge.
Ja, aber es ist irgendwie komisch, ne? Man muss sich das vorstellen. Ich glaube, die letzte Platte von Lennon war Rock'n'Roll, ne? 75, oder?
Ja, Rock'n'Roll war eine Platte Coverplatte. Mit Coverversion, mit Chuck Berry Songs, ja, und dergleichen. Das war 75.
Und das ist doch irgendwie, also die Menschenmassen, die sich in Liverpool versammelt haben, als auch beim Dakota Building, überhaupt auf der Welt wahrscheinlich, das ist irgendwie für ein Privatier, wie du ihn ja auch genannt hast, ja dann doch irgendwie überraschend. Das muss, also das ist ja irgendwie, man hatte Lennon doch gar nicht mehr auf dem Schirm, ne? 5 Jahre lang.
Ja,
und aber auf einmal ist er tot.
Eines muss man sagen, kurz vorher war Double Fantasy erschienen, die Platte mit Yoko Ono. Und das war Ende November 1980. Und das war das große Comeback. Das hat all diese Interviews gegeben. Er hat viele Interviews gegeben. Ja. Wollte eigentlich nicht mehr, jetzt hat er aber diese Platte aufgenommen, war wieder befeuert, freute sich auch, dass er mit Songs von Yoko die Platte gemacht hatte. Und es war die Single Just Like Starting Over schon erschienen, immerhin Platz 9, also das Recht, vielleicht kein Superhit, aber Platz 9 in der Charts. War im Studio, griff den Hörer vom Telefon, rief Yoko an, wir sind in den Charts, Platz 9, Starting Over. Und das war die letzte Single, die zu seinen Lebzeiten erschienen ist. Kurz darauf kam dann, ich glaube, Woman und Watching the Wheels von der Platte.
War er denn immer noch für seine pazifistischen Aussagen bekannt? Also war Give Peace a Chance immer noch sein Credo? Oder wie wandelbar war er eigentlich in seiner Weltauffassung?
Na, die letzten Interviews zeigen, dass er sehr wenig wandelbar war. Er hatte aber auch nicht vor, wandelbar zu sein. Nein, er sagte zu der Zeit, ich sage, mit dieser Platte, die 70er waren ganz schön scheiße. Und die sind vorbei. Und jetzt, Just Like Starting Over, lasst uns gemeinsam durch die 80er Jahre, wir sind gemeinsam durch die 60er gegangen, wir sind gemeinsam durch die nicht so schönen 70er gegangen und jetzt kommen die 80er Jahre so. Und das sieht man auch, der Spaziergang mit Yoko in dem Woman-Video zeigt diesen großen Optimismus. Lennon war ja 40 Jahre alt, ne? Also der hatte noch viel Zukunft.
Was sagst du zu der Platte mit der blutbefleckten Brille?
Ja, Seasons of Glass, von Yoko Ono 1981 herausgebracht, unter dem Einfluss. Es gibt, auch in dem Woman-Video ein Foto, das im Inner Sleeve von Imagine Lennon auf dem Rücken liegend zeigt. Und das hat sie kontrastiert mit dem Todesfoto, also als er aufgebahrt in dem Krankenhaus lag. Und hat diese beiden Bilder, die sich verblüffend ähneln, gegeneinander gestellt. Diese Brille fand ich nicht schön. Also das ist eine Ästhetisierung. Sie hat die Brille auf den Glastisch, glaube ich, in der Wohnung gelegt, sonnendurchflutet. Und das verstehe ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich, ist ja bildende Künstlerin und sie fand das dann den richtigen Ausdruck. Sie hat auch zu dem Foto gesagt, das zeigt, wie John Lennon, ich glaube, die Double Fantasy Platte von Mark Chapman vor dem Dakota unterschreibt. Da hat sie später gesagt, er hat für den Himmel unterschrieben. Und davon gibt es ein Foto.
Hast du mal erfahren von ihr oder im Interview mal gelesen, warum sie im Dakota Building wohnen geblieben ist?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie all diese Erinnerungen dort hat und dass sie, also das sind ja schöne Erinnerungen. wenngleich er vor dem Gebäude gestorben ist, aber er ist ja nicht in der Wohnung gestorben. Da haben sie ja viele Jahre gelebt in den 70ern.
Okay, gut, halten wir fest. Für mich war die dreiteilige Serie relativ informativ. Arne hat nicht so viel Neues erfahren und einiges erfahren, das er gerne nicht erfahren hätte. Aktuell immer noch auf Apple TV Plus und wird er ja auch noch bleiben.
Mhm.
Bis bald.
Bis demnächst.